In der heutigen Episode philosophieren wir über...
Matusch, ich weiß, bei welchen Projekten du bist. Ich habe jetzt letztens erst wieder in der Zeitung davon gelesen. Bei der zweiten Stammstrecke, oder? Die jetzt 9,4 Milliarden mittlerweile kostet. Die haben das sicher alle nur mit YouTube-Videos versucht bis jetzt.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörende unseres Podcasts. Wir sind wieder da heute zur 44. Episode der Prozessphilosophen. Wir nehmen auf am 8. April. Heute mal Dienstag, nicht Montag. Christoph, ich musste an dich denken. Ich war am Sonntag in Wien, auch wenn es unglaublich kalt war, also 5 Grad. Wiener Marathon, alle Läufer, Riesenrespekt bei der Kälte. Ihr habt euch den Arsch abgefroren, aber unglaubliche Leistung. Wie geht's euch? Wie steht's? Ganz kurz, knackig.
Mir geht's gut. Tatsächlich, glaube ich, müssen die Läufer gar nicht leid tun, sondern ich bilde mal ein, dass ich mal über eine Studie gelesen habe, wenn man ein Icepack beim Laufen in der Hand hält, erhöht das die Ausdauer um 6% oder 7%. Das heißt, es war eigentlich positiv für die Läufer, dass es kalt war.
Nee, definitiv nicht, definitiv nicht. Also das ist, wir haben lustigerweise sogar zwei Arten von Menschen leid getan. Ehrlicherweise taten mir am meisten noch diese sagen wir mal Helferleid, die irgendwo in einer Nebenstraße absperren mussten und die ungelogen einfach 7 Stunden da rumstehen, nur die Autos abweisen, die immer rumpöbeln, sie eigentlich von dem Rennen nichts sehen, also super langweiliger Alltag. Also wir sind mit dem Fahrrad lang gefahren, ich so, oh Mann, ihr tut mir leid. Und das dann halt bei 5 Grad und mega krassen Wind. Also es war wirklich sehr frisch. Ja, wie geht's dir? Das hast du eigentlich jetzt gerade gar nicht gesagt.
Also, mir geht's gut. Alles gut? Ja, bei mir passt alles. Das übliche das übliche Leben.
Matisch, wie geht's dir?
Mir blendend. Blendend, würde ich sagen. Ich freue mich, dass die Saison der Allergie wieder da ist. Ich freue mich, wenn ich nicht weiß, ob ich jetzt erkältet bin oder die Pollen mich wieder angreifen.
Also für alle Zuhörende, Matusch schnieft wie so eine alte Dampflok, weil quasi die Pollen durch die Gegend fliegen.
Und der Daniel will mich umbringen, damit es klar ist. Also wenn mir was passiert, das ist ein Aufruf an alle, dann war es Daniel, der macht einfach immer Fenster auf, wo ich ihm schon gesagt habe, in dieser Periode kann man keine Fenster aufmachen bei mir, weil sonst ist es schwierig. Also es ist nicht so schlimm, aber derzeit so plus minus, jetzt muss etwas bluten, Daniel?
Blühen.
Das mir überhaupt nichts gut tut. Und aber ich werde schon überleben. Ich gehe heute trotzdem Sport machen.
Sehr gut. Cool. Was gibt's Neues aus der LinkedIn-Bubble?
Der Daniel hat ein Jahr gefeiert. Habt ihr das gemerkt? Habt ihr es gesehen?
Ja, so Pi mal Daumen, so grob. So, mit ein bisschen Karenzzeit ist es jetzt das erste offizielle Jahr im Startup-Struggle, im jeden Tag was Neues lernen, würde ich sagen. Großkonzern war auch cool, aber so auf eigenen Beinen stehen, macht schon nochmal ein bisschen mehr Spaß.
Weißt du, was lustig ist? Nee. Dass du ein Jahr gefeiert hast und ich ein Jahr und 2 Monate. Wie ist das denn möglich? Bist du psychisch später eingestiegen oder wie wirst du das erklären?
Nee, jetzt täuschst du dich. Wir waren zum 1. März 2024 offiziell arbeitslos gemeldet. Genau. Das ist dann ein Jahr und einen Monat mit ein bisschen Karenzzeit. Aber ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt bis, und da merkt man mal wieder wie Social Media, wie krass das funktioniert, wie viele Leute, weil irgendwie LinkedIn hat so eine automatische Benachrichtigung rausgegeben, dass ich wohl vor einem Jahr das halt damals dann eingestellt habe und das...
Stimmt doch gar nicht, du hast doch einen Beitrag gemacht.
Naja, warte, lass mich doch mal kurz ausreden. Das war quasi der Beitrag war die Reaktion auf LinkedIns automatische Erinnerungsversendung, hey, ein Jahr lang Process Academy. Also ich habe das wohl im April 2024 aktualisiert auf LinkedIn und dann hatten relativ viele Personen mir einen Glückwunsch geschickt. Ich dachte so, wow. Also Geburtstag habe ich im Dezember, was ist denn jetzt eigentlich jetzt gerade, wofür kriege ich jetzt gerade Glückwünsche? Und dann musste ich schmunzeln und deswegen habe ich das einfach aufgegriffen und dachte mir, hey, machen wir doch mal einen kleinen Recap.
Finde ich cool. Also ist zu mir auch so gekommen, dass ich auf einmal Glückwünsche von vielen Leuten bekommen habe, wo ich dann gar nicht gewusst habe, was passiert jetzt, warum habe ich so viele Mitteilungen. Ja, es wäre nett, wenn LinkedIn erstmal mir Bescheid gibt, gratuliere dir zu einem Jahr Jubiläum, bis ich dann halt die ganze Nachrichten bekomme. Aber wisst ihr, was ich jetzt gerade gemacht habe? In dieser Sekunde?
Nein.
Ich habe der Kasper auch zu einem Jahr gratuliert. Und das Coolste ist, was ich aber schon mag, also wie steht ihr dazu? Was ich persönlich mag und mir tut es für alle leid, die mich nicht kennen, diese automatisch generierte Nachrichten von LinkedIn. Weißt du, sowas wie gratuliere zu Firmenjubiläum. Und dann kommt eine Nachricht, vielen Dank, Matusch.
So ein Arschloch, der das versteht.
Ja, immer. Und, aber das ist, ich mache daraus so ein Spielchen, weil wenn er antwortet, vielen Dank, Matusch, ne, ist quasi auch diese automatische, dann mache ich noch eine oder zwei. Und irgendwann sage ich, war das nicht cool, dass man das automatisch alles verschicken kann, weißt du? Das ist dann die erste, die nicht generiert ist. Aber macht ihr das nicht? Also kommst du immer rein und sagst, oh, das ist aber uns schon diese Gratulier. Deswegen sage ich, ich, Daniel, wünsche dir alles Gute. Oder wie machst du das?
Na, ich gebe mir richtig Mühe.
Stimmt nicht.
Ja. Und noch ein bisschen was drumherum. Und
ich komme einfach da rein und ich sehe da halt die Menschen, die sind ein Jahr da und ich so klick und dann ist das weg. Und dann kommt eine automatische Nachricht. Aber weißt du, ich habe jetzt, diese Woche habe ich dann mit einer Person ziemlich lange gechattet, der bei Google ist aktuell und früher war er bei ich glaube bei Fiducia oder Atruvia. Und dann habe ich das auch geschickt. So, weißt du, so herzlicher Glückwunsch, automatisch generiert. Eine Antwort, vielen Dank, Matusch. Auch generiert. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ah, ich frage ihn, wie alt bist du geworden? Und dann kommt halt schon, weißt du, so, boah, 60, weißt du? Und dann kommst du ja schon in das Teil. Und nee, die ersten Nachrichten von mir, es tut mir leid für alle, die das hassen, knallhart generiert. Christoph?
Naja.
Du glückwünschst keinem, oder?
Nicht auf LinkedIn.
Oh. Warum hast du mir nicht geglückwünscht zu einem Jahr? Also, mir hat keiner angerufen, keine mit österreichischer Nummer.
Firmenjubiläen gratuliere ich gar nicht.
Okay, nehme ich jetzt persönlich. Aber, so, Daniel, deine LinkedIn-Bubble sind wir jetzt durchgegangen. Habt ihr eine coole, besondere Thema? Sonst hätte ich zwei.
Schieß los, du bist schon ganz nervös heute.
Nervös bin ich nicht, ich bin motiviert. So würde ich das nennen. Also ich schicke euch einen Link zu Thema, die wir uns besprechen können. Ich fand die spannend, ist nicht BPM, aber manchmal kommen auch diese strategischen Themen, glaube ich, als gute Auswechslung. Davor würde ich gerne erzählen, dass wir endlich mal wieder Münchner Meetups haben und auch ein Berliner Meetup, die jetzt gerade in Finalisierung sind. Also in München sind schon zwei geplant. Eine Ende Mai, warte, ich schaue nach. Also für die, die jetzt schon ungeduldig warten, wird der München Meetup ganz genau, und das ist sehr spannend, weil der ganz genau am 19. Mai stattfindet und einer der Speaker ist Kasper Jans. Ich freue mich, ich habe ihn noch so direkt nie gesehen. Wir haben mit ihm schon ein paar Mal gesprochen und es ist so Host von einem anderen Podcast, den ich mir auch immer wieder anhöre. Und ich freue mich, dass der zu unserem Meetup kommt. Und ich finalisiere jetzt alles, generiere Bildchen, generiere Texte. Nein, ich mache das alles perfekt und mit meinem Superdeutsch. Und dann, Katharina hat es geschafft, für die, die interessiert sind, also noch sowas, die Thema in München ist BPM und Process Intelligence. Also ich glaube, der Kasper wird etwas in der Richtung machen, wie passt das zusammen, weil es häufig dazu kommt, dass das zwei unterschiedliche Themen sind. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass Process Intelligence, Process Mining Teil von BPM-Universum ist. Und wir haben dann einen nächsten, der wird dann zwei Monate später ungefähr stattfinden, vor Sommerferien. Da bin ich noch dabei, mir zu überlegen, ob wir wieder AI-Themen machen. Christoph, da wäre vielleicht noch etwas, was wir besprechen können. Oder ein paar andere. Katharina hat ein ganz spannendes geschafft. Und zwar in Berlin ist die jetzt gerade bei Finalisierung, also Katharina auch von Prozakademie, und zwar BPM in Pharma-Kontext.
Sehr cool.
Und da freue ich mich extrem, weil ich meine, ich bin ja eher der Techie. Das heißt, ich schaffe eher so diese Methoden zu machen, sowas wie RPA, AI, Orchestration, was auch immer. Ich freue mich, dass wir komplett andere Idee haben, dass das eher so branchenspezifisch ist. Und ich würde alles dafür tun, dass ich auch da sein kann und mir das anschauen kann. So.
Cool, jo.
So viel dazu. Und habt ihr Artikel jetzt auf?
Yes.
So, ich habe mir gedacht, weißt du, wir reden immer wieder über BPM und schauen, was Neues ist. Aber manchmal ist es auch gut. Ich meine auch dieses Thema, das wir hatten vor ein paar Folgen, wo es darum ging, wie wird sich der Arbeitsleben in Zukunft verändern. Ich glaube, das war auch super Diskussion. Und jetzt habe ich einen sehr coolen Artikel von Andreas Horn gesehen. Und es geht darum, um die kognitive Bias und wie wir unsere Entscheidungen treffen ungefähr. Und vielleicht kann man uns das anschauen und überlegen, wie ihr so eure Entscheidungen trifft, welche Bias auf euch zutreffen, wie steht ihr dazu und so weiter.
Ich glaube, du musst unseren Zuhörern noch mal kurz erklären, was sehen wir auf dem Bild? Was will uns Andreas sagen? In welche Richtung geht das?
Ja, genau. Also generell geht es darum, dass sich jemand Gedanken gemacht hat um kognitive Biases von uns, von Menschen, als sogenannte unsichtbare Patterns herauszufinden, herauszustrukturieren, die dann auch LLMs gegeben werden können, sodass die LLMs dann verstehen, wie wir vielleicht unsere Entscheidungen treffen und wie die von mir aus auch die Sachen generieren können, damit die verstehen, wie wir denken, so rum. Wobei die natürlich nicht denken, aber dass die halt die Antworten eigentlich eher dazu passen, dass die Entscheidungswege vielleicht näher sind, wie auch immer. Was mich eher interessiert, ist nicht, also diesmal nicht so der AI- und LLM-Kontext, das würde ich gerne ausklammern, sondern mich würde interessieren, von diesen 20 Bias, also in Mitte ist so ein Gehirn und dann sind ja auf linke Seite 10 davon und auf der rechten Seite 10 davon, welche treffen für euch zu oder kennt ihr Menschen, auf die diese zutreffen? So. Und von den Bias haben wir das sowas wie ein sogenannter Anchoring-Effekt oder Verankerungseffekt. Und da steht, dass ihr euch verlassen zu sehr auf eine erste Information. Das heißt, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie ihr das machen wollt. Ich würde sagen, schaut euch das kurz an. Ich kann die durchlesen und ihr überlegt dann, welche passen zu euch am meisten und warum und dann kann man eher darüber reden. Also von den 20, also wenn das für euch passt, habt was dagegen?
Boah, ein super schwieriges Thema, ehrlicherweise. Das geht sehr, sehr tief. Es geht darum, dass quasi, ich würde sagen, welche Art Persönlichkeit und Entscheidungsbeeinflussung
aber ich finde,
wir in uns tragen.
Aber es ist doch cool. Also es ist cool, darüber nachzudenken, ob eine von den Bias auch du hast. Oder ich, oder Christoph. Und warum und ob die gut sind oder schlecht.
Würdest du sagen, es gibt nur einen? Ich würde sagen, ich erkenne mich in mehreren wieder.
Ja, dann leg los. Also ich lese dir das mal durch und dann könnt ihr euch das überlegen. Christoph, du auch, oder?
Ja.
Das ist jetzt keine neue Information. Also ein Großteil der Biases, das ist ja tatsächlich psychologisch schon vor Jahren erwiesen worden. Und da gibt es tatsächlich super interessante Bücher dazu. Es ist auch bekannt, weil es geht ja eigentlich um LLMs, es ist tatsächlich auch bekannt, dass aufgrund der menschlichen Daten, mit denen LLMs gefüttert worden ist, es zum Datenbias kommt und dass wir da vorsichtig sein müssen. Ich bin sogar so weit, dass ich sage, von diesen 20 kognitiven Biases, dass wir alle in logischerweise unterschiedlichen Stärken jeden Bias in irgendeiner Form haben.
Eine gewisse Ausprägung hat man definitiv, ne?
Genau, also. Weil da wird's, es ist ja nicht so eine 0-1-Entscheidung, sondern tatsächlich, okay, wie ausgeprägt ist es oder wie bewusst bin ich mir dem und kann deswegen ein bisschen gegensteuern.
Aber es wird trotzdem spannend halt zu finden, okay, welche von den Biases erfüllst du, wo du vielleicht auch nicht stolz drauf bist?
Ich hatte gestern Abend zum Beispiel einen, der ist mir jetzt gerade direkt ins Auge geschossen. nennt sich in deinem Bild hier Hyperbolic Discounting. Also da geht es darum, dass so eher ein Short-Term Reward over Long-Term Gain bevorzugst. Also es geht darum, dass man gerne den kurzfristigen Effekt bei sich sehen würde. Ich habe mich gestern beim Laufen so crazy überpusht, weil ich einfach ja das Ziel hatte, im Intervalltraining relativ weit vorne in der Gruppe mitlaufen zu können. Ob das jetzt so nachhaltig war und das meiner Gesundheit lange Zeit gut tut, ich glaube nicht, weil die Pulsohr komplett eskaliert ist. Aber ja, das ist jetzt gerade, wenn man ein so ein Beispiel nimmt, was ja da sehr nah ist und wo ich mich immer wieder erkenne. Ich bin im Sport jemand, der gerne mal in einem Training übertreibt, weil es einfach so Spaß macht oder weil man es in dem Moment extrem fühlt.
Okay, das heißt, du nimmst lieber die low-hanging fruit.
Nee, das nicht. Ich würde es nicht low-hanging fruit nehmen. Um mich herum. Ich sehe da quasi meistens meine Eltern, die dann sagen, boah Daniel, pass auf dich auf, pass auf deine Gesundheit auf. Muss das so sehr sein? All solche Sachen. Weil man sich manchmal gerne einfach challenged. Das war jetzt einfach nur mal ein Beispiel, was mir sehr, sehr nah gerade oder sehr präsent war. Aber sonst natürlich, ich glaube, es ist sehr viel auch situationsabhängig. Wenn es solche Sachen ist so ein Belief Bias. Also dass es darum geht, den Glauben über Informationen zu stellen. Ich glaube, viele Personen, gerade wenn man mit Vertrauen spielt, würden den Glaube oder quasi das Vertrauen in Sachen viel höher ranken oder viel höher in das System einnehmen, als manchmal wenn man quasi einen Schritt zurück macht und von oben drauf schaut und sagt, ey, logisch, das kann gar nicht klappen, was du hier erzählst. Ja, aber ich glaube einfach daran. Und da sind auch manchmal Fakten einfach total irrational. Ich glaube, es ist schwierig.
Ja, aber ich meine, was ich auch, das sind schon ein paar, die richtig cool sind. Zum Beispiel so wie diese.
Dann hau mal raus, wo siehst du dich?
Wo ich mich sehe. Ich bin jetzt die nicht so durchgegangen, dass ich finde die schon. Aber sowas wie Reactive Devaluation, das finde ich super spannend. Also sowas wie, die haben halt doch Glück, dass es funktioniert, aber es ist gar nicht so wichtig, ne? Also diesen, wo man sagt, okay, die andere, von mir aus auch die, das sind ja keine Competitors, also aktuell nennen wir die Mitläufer, also die Mitbewerber. Dass man eigentlich halt versucht, deren Ideen halt nach unten zu drücken. Ist das gut, ist das schlecht? Sieht man das öfter?
Definitiv. Also ich würde schon sagen, dass viele Sachen einfach nur schlecht geredet werden oder manchmal abgelehnt werden, weil sie aus einer bestimmten Quelle kommen oder aus einer bestimmten Richtung, würden genau die gleichen Sachen eine Person sagen, der man sehr vertraut und die im engsten Kreis ist, im positiven engsten Kreis, da wird man vermutlich viel früher zustimmen. Ich glaube, das sieht man ja selbst manchmal bei Kindern oder Co. Manchmal wird einfach pauschal Nein gesagt, nur weil es Mama gesagt hat und kommt der Papa um die Ecke, dann wird Ja gesagt oder andersrum. Dann wird pauschal Nein gesagt, weil es Papa gesagt hat und bei Mama ist es okay. Also so solche Sachen kann man doch immer wieder überall beobachten, auch im beruflichen Kontext. Leuten, die einem wohlgesonnen sind, da nimmt man Sachen viel früher oder viel lieber in Kauf oder nimmt sie viel lieber an, als von Personen, die einem nicht so wohlgesonnen sind. Von daher, also das kann man auch mit Prozessen, also ich glaube in vielen Sachen lustigerweise kann man, ich würde sagen, das wäre eigentlich mal eine lustige Klassifizierung, man könnte sogar Prozesse oder Prozessmodelle so ein Bias anhängen, dass man versucht, so eine Klassifizierung rauszukriegen.
So, jetzt habe ich eine gefunden, nicht zu mir passt, aber zu vielen Projekten, die ich kenne, reaktive Abwertung. Nee, Risikokompensation. Mehr Risiken eingehen, wenn wir uns geschützt fühlen. Wobei hier ist das quasi taking bigger risk, when perceived safety increases being more careful when passive risk increases. Das heißt, ich sehe das aber eher genau andersrum. Also ich meine, die gehen nicht in eine oder andere Seite. Ich würde ja sagen, dass sehr viele Leute aktuell, auch durch AI, was diesen Bias angeht, weniger Schmerzen haben. Und das ist auch bei vielen Sachen, was die sagen, ja, lass uns das einfach probieren und lass uns eine Anwendung damit schreiben. Und was man jetzt halt philosophieren könnte, deswegen sind wir ja da, es scheitern ja viele große VPN-Projekte. Ist das deswegen, weil man nicht genug erfahrene Leute hat, nicht genug Prozessexperten wie Christoph und man unterschätzt das Risiko? Oder warum passiert sowas? Ist das...
Bei der Brücke musst du mich jetzt nochmal mitnehmen. Das. Versuchst du dann das quasi darauf abzuleiten, dass vielleicht einem Bias fehlt oder dass eins quasi zu sehr quasi zu viel...
Es kann sein, dass ein von den Bias ist, dass man eigentlich das Wertschätzung für die Qualität eigentlich nicht hat. Ne? Also funktioniert, muss man jetzt nicht weiter halt sehr tief in die Details gehen. Was ich sehr häufig sehe in den Projekten, gerade in Prozessprojekten ist, naja, das ist, und Prozessprojekte sind sehr häufig irgendwie gebunden halt am Low-Code, und ich meine auch in AI-Welt sehen wir, auch diese AI-Prozess-Automation sehen wir sehr viele Low-Code-Tools, dass man dann sagen wir so, Aussagen trifft wie, schau mal, dafür gibt es ja YouTube-Video, das kann nicht so schwer sein. Das ist tatsächlich eine der Aussagen, die ich am meisten sasse. Wenn jemand sich einfach ein Video anschaut, nicht unbedingt tiefe sagen wir so, Verständnis für das Problem hat und so weiter, sagt aber, naja, wenn das hier so ein Video von diesem YouTuber gemacht ist, dann kann das nicht so schwer sein. Meiner Meinung nach ist es aber genau das Problem, warum die meisten Projekte scheitern, weil nicht alle fähig sind, diese Beispiellösungen, die perfekt eigentlich da vorbereitet sind, an die reale Welt anzupassen und gerade mit den Problemen, die irgendwann dazu kommen, Produktionsproblemen, da funktioniert etwas nicht und so weiter, klarzukommen. Und
also
sehr häufig sehe ich da halt sehr viele Junioren dann in Einsatz oder halt Leute, die Quereinsteiger sind.
So. Wenn ich ein Prozessverbesserungsprojekt habe, und zwar jetzt keinen simplen Piloten oder irgendein Lernprojekt, sondern ein richtig klassisches Prozessverbesserungsprojekt. Und einer meiner Entwickler muss sich ein YouTube-Video anschauen, damit er versteht, was er zu tun hat. Dann garantiere ich dir, dass genau da das Problem daran liegt, dass dieses Projekt zum Scheitern verurteilt ist.
Unterschreibe ich 100%. Weißt du aber, wie häufig ich dann höre, ja, es kann doch nicht so schwer sein, schau dir doch diese YouTube-Video an.
So, nein, weiß ich nicht, weil, also ich höre diesen Satz nur, wenn es darum geht, irgendein neues Tool zu erlernen. Also wenn es tatsächlich um irgendwie so ein Lernprojekt geht.
Genau, also wenn du jetzt sagst, ich will mir etwas Neues beibringen und alles, aber ich bin nicht der dafür verantwortlich ist, das in Produktion zu bringen. Sehr häufig ist das aber andersrum, wo man sagt, naja, wir brauchen doch nicht die Fachexperten in diesem Bereich, die damit schon halt lange Jahre etwas gemacht haben, sondern dafür gibt es ja 2-3 Videos, deswegen kommen wir damit auch in Produktion klar.
Und ich glaube, du vermischt jetzt gerade also so ein bisschen vom Gefühl her.
Ich glaube, es gibt kein Tool, wo du das so eingehen kannst.
Naja, ich glaube, es sind zwei Sachen. Die eine Sache ist, dass es schon mittlerweile verrückt ist, dass durch die schiere Menge an YouTube-Videos, die es gibt, man fast für jedes Problem, was man irgendwo im Alltag begegnet und was nicht irgendwie so ein absoluter 1% Use Case ist, man ein Video findet, was entweder eine Inspiration, einen Gedankenanstoß oder sogar die direkte Lösung in sich trägt für das Problem, was man gerade mit sich selber trägt. Ich glaube, das ist so vom rein von der schieren Menge und von Sachen, die jetzt nicht gestern erst erschienen sind. Natürlich, wenn ich jetzt, ich unterschreibe deine Aussage komplett. Wenn man das komplette Wissen rein nur auf YouTube-Videos aufbaut und sich sein Know-how darauf oder sein Wissen damit bildet, ist das Risiko schon relativ groß, dass man wichtige Elemente oder grundlegende Sachen vielleicht übersieht oder sie zu einfach erscheinen, weil man die Lösung oder einen potenziellen Lösungsansatz sieht, der nicht in der Regel adaptierbar ist auf den eigenen Use Case oder auf das eigene Problem, was man im Projekt oder im Alltag mit sich trägt. Also es ist so quasi, es bildet nie natürlich diese 100% ab und es gibt für fast nichts eine komplette Blaupause, dass man ein größeres Projekt, so wie ihr das gerade beschrieben habt, zu 100% damit erlernen kann. Aber es ist einfach eine Riesenhilfe. Also sie ist einfach als Hilfe und nicht als Lösung.
Weißt du? Schon für so ein Lernprojekt, wie der Christoph gesagt hat, finde ich das okay. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum passiert das, dass ich immer wieder Projekte sehe, wo ich würde tatsächlich, naja, vielleicht ist es unfair, aber ich würde vermuten, dass es von oben einfach das Anleitung kommt, schau mal, dafür gibt es ja Videos, kann ja nicht so schwer sein. So. Und
kommst du jetzt von einem Bias drüber oder also sagst du, dass du das ein Bias, das quasi irgendwie oder in welchem Kontext jetzt?
Es könnte natürlich halt ein Bias sein, dass der sagt, naja, kurzfristig, weißt du, schau mal, hier habe ich Hello World gesehen, so hat der Christoph in sein Video eine Applikation in 5 Minuten zusammengeklickt, deswegen kann das nicht so komplex sein. So. Weißt du? Das muss ein Bias sein. Warum kommen diesen Gedanken überhaupt zu den Entscheidungsträgern, dass die solche Aussagen treffen?
Ich glaube, du hast eine Clustering Illusion. Seeing patterns where there are none.
Glaubst du?
Hey, manche sind halt einfach dumm. Kannst du es den Dummheitsbias nennen?
Aber weißt du, Christoph, was schlimm ist? Ich habe echt darüber nachgedacht, ob das nicht mein Bias ist. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein Pattern da gibt, weil es muss irgendwo ein Teil sein, ja, warum in aller Welt passiert, dass jemand mit der Aussage kommt. Das kann doch nicht so komplex sein.
Es kann tatsächlich sein, dass du eventuell dass du irgendein Bias hast, weil ich diesen Fall noch nie gehabt habe, Matusch. Ich habe es noch nie gehabt beim normalen Projekt, dass irgendein Entscheidungsträger oder irgendeiner vom Projektteam gesagt hat, ich mache das schon, da gibt es ja eh YouTube-Videos dazu. Wir haben das zwar noch nie eingesetzt oder so.
Okay, der ist schon jetzt, sagen wir so, sehr extrem. Wenn du ihm aber so ein bisschen leichter machst, kannst du sagen, schau mal, der Peter, der sitzt da auf der Bank, der ist ein Java-Entwickler. Es gibt hier doch ein Tutorial, der kann das schon machen, der kann das in Produktion bringen. So was hast du noch nie gehabt. Ich habe das schon häufig gehört.
Ja, aber
also ich habe letztes Mal mit jemandem gesprochen.
Java-Entwickler und der soll irgendwas Java entwickeln, was er noch nie entwickelt hat. Oder
nein. Also es ein Beispiel. Da habe ich letztes Mal. Pass mal auf. Es gab ein Unternehmen, das sich jetzt gerade in diesen AI-Themen weiterbringen soll. So. Also ist ja strategisch entschieden, wir wollen da ein bisschen besser sein. Kannst du genauso mit BPM nehmen. Und dann meistens findest du meistens findest du so die interne Evangelisten. So. Ja, also der Christoph ist in einem Unternehmen neu und der Christoph ist einfach BPM begeistert und er versucht das quasi in dem Unternehmen zu verbreiten. In diesem Fall war das AI. Und meistens kommt das dazu, dass du sagst, okay, wir müssen lernen, ne, wie du richtig gesagt hast, lass uns ein internes Projekt machen. Ob das jetzt richtig, schlecht, teuer, günstig, wie auch immer ist, aber es ist guter Weg, etwas auszuprobieren, um halt ein bisschen zu sehen, okay, kann man das einsetzen, funktioniert das, was ist unsere Use Case und so weiter. Und diese imaginäre Person hat dann tatsächlich eine interne Initiative vorangetrieben. Und dann ist eine Entscheidung gefallen, okay, das ist cool, das muss man machen, weil das eigentlich ein Thema ist, die unsere Unternehmen zukunftsorientiert weiterbringt. Weißt du, was die dann gemacht haben, sobald dieses Projekt freigegeben wurde? Da haben die dann gesagt, schau mal, Du hast ja, du Christoph, Evangelist, du hast ja eher ein Projekt. Aber hier der Peter, Karl und die Lucia, die sind auf Bank, lass die das doch machen. Dass die drei ganz genau null Erfahrung in AI hatten, war denen komplett egal. Ich habe gesagt, die sind ja eh auf Bank. So, sogenannte eh da Kosten. Und ich meine halt gerade in so Bereichen, die vielleicht innovativ sind oder sowas, ich habe es häufig gesehen, vielleicht ist es aber auch deswegen, weil ich das in IT-Welt schon sehr häufig gesehen habe. Und ich sehe halt ständig auch Projekte, wo ich immer wieder vielleicht auch helfen darf als Coach oder als Architekt oder irgendwelche Einschätzung, wo aus meiner Sicht Erfahrung gefällt hat. Wo dann schon irgendwie diesen Teil war, das wird der Team irgendwie schon schaffen. Weißt du? Und jetzt ist schon die Frage, warum hast du das nicht gesehen? Oder warum hast du das noch nie gesehen? Ist das, was ist der Unterschied? Weil ich habe es häufig gesehen.
Ich weiß nicht, was der Unterschied ist.
Und wenn du jetzt, so jetzt nehmen wir jetzt an, du bist auch ein AI-Coach. So. Und meistens, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt ihr da rein und ihr bringt quasi dieses AI-Wissen zu euren Endkunden. Und wie häufig ist das, dass ihr nach diesem Training dann einfach komplett raus seid? Und meistens sind das doch Menschen, die nicht sehr viel Erfahrung haben. Aber wie machen die dann die Lösungen? Das würde mich interessieren. Also machst du dann quasi ein Mini-POC in einer Woche, weißt du, so Workshop vor Ort, Training und so weiter. Ihr bringt denen halt die AI-Tools bei. Danach sind die doch immer noch Junioren in diesem Bereich. Holen die sich weitere Hilfe oder sagen die, ja, das ist cool, das bringen wir jetzt produktiv? Wie siehst du die Projekte, die du da begleitest von dieser, weil du bist eigentlich der, der das mit denen testet?
Also, du sprichst einen speziellen Kurs an. Ich habe jetzt nur überlegen müssen. Also erstens, Ziel dieses Kurses ist, dass sie am Ende des Tages irgendeinen entwickelten KI-Prototypen haben. Die meisten liefern auch diesen entwickelten KI-Prototypen und nach dem Kurs, der über mehrere Wochen dauert, will ich sie tatsächlich nicht mehr als Junior bezeichnen, weil sie die Grundlagen von KI verstehen und angewandt haben. Und dadurch Stand jetzt mehr über Anwendung von KI-Wissen als ein Großteil der Bevölkerung, leider. Aber sie sind definitiv noch nicht erfahren, logischerweise. So was passiert dann weiter. Manche suchen sich entwicklungstechnisch Unterstützung und zusammen mit richtigen Entwicklern arbeiten sie weiter an ihrer App oder Website, die sie erarbeiten wollen. Manche bilden sich selbst weiter im Thema No-Code, Low-Code allgemein und bauen weiter ihr Tool. Manche bekommen von ihren Unternehmen Kurse zahlt, um sich da weiterzubilden. Manche, also von allen weiß ich es nicht. Ich habe jetzt die aufzählt, wo ich es weiß, was nur ein Bruchteil von allen Teilnehmern ist. Aber also was die definitiv gemacht haben, sie haben sich einfach weitergebildet und um an ihrem Projekt weiterarbeiten zu können. Und das sind ja auch, viele von denen sind ja so quasi selbstständig oder arbeiten an ihrem eigenen privaten Projekt. Und bei denen finde ich das nicht ein Bias, wenn sie sagen, okay, ich schaue mir das in einem YouTube-Video an. Bei denen sage ich, ja, schaust du in einem YouTube-Video an, weil du da gratis Wissen versteckt hast, gratis Informationen. Probier es einfach aus. Ich finde es nur tragisch im unternehmerischen Kontext, wo ja viel mehr dahinter steckt, als wenn ich jetzt privat meinen Termin, Notetaker privat erstelle oder so. Ja, Christoph, mach privat, was du willst und YouTube dazu. Aber im Unternehmenskontext, beim richtigen Prozessverbesserungsprojekt, da sehe ich es einfach falsch, weil Ich habe ja, üblicherweise habe ich in einem Unternehmen zumindest einen Experten, oder? Und wenn ich mir das nicht habe, dann, wenn ich das nicht habe, dann muss ich mir das
Ja,
extern
ja.
dazu kaufen. Das ist doch ein Projekt. Das klingt so
Voll,
wie.
das ist ja das, was ich vorhin meinte. Das ist so ein versteckter Wissensschatz, den man mit sich trägt, aber der vielleicht nie jetzt, sagen wir mal, 100% abbildet, aber einem mega
Matusch, ich
helfen kann.
weiß, bei welchen Projekten du bist. Ich habe jetzt letztens erst wieder in der Zeitung davon gelesen. Bei der zweiten
Okay.
Stammstrecke, oder? Die jetzt 9,4 Milliarden mittlerweile kostet. Die haben das sicher alle nur mit YouTube-Videos versucht, bis jetzt. Verstehe.
Du
bist der Einzige, der das quasi offenlegt. Normalerweise werden die Probleme in München nicht offengelegt, nur in anderen Städten. Wobei da würde ich sagen, die haben von Anfang an
Ach so,
gewusst, dass es
ja.
so teuer wird. Das ist wieder eine andere Theorie. Also mir ist es meine. Ja, ja, spannend, spannend, weil ich sehe das tatsächlich sehr häufig, dass man mit diesen Vermutungen geht, das kann doch nicht so schwer sein und so weiter, und dass dann in der Lösung und in der Produktion dann doch zu Problemen kommen, die schwierig sind, ja? Und die halt auch für diese Menschen dann sehr viel Stress bereiten. Und du hast jetzt
Ja,
Hand hoch.
wer sagt das, dass es nicht so schwierig sein kann?
Meistens habe ich das im Kontext von dem Projektleiter gehört. Also mein Ex-Projektleiter von lange, lange Zeit hat mir einmal zu meiner Schätzung gesagt, das kann doch nicht so schwer sein. Ich habe ja auch mal programmiert. Auf der Uni in einen Kurs.
Ja, aber dann ist das Problem einfach die Projektleitung. Dann ist.
Und ich habe das häufig in der Kontext gesehen, weil du das selten von einem Entwickler bekommst. Die sind eher sowas wie, wenn die das, also wenn die jetzt nicht einschätzen können, dann sagen die eher, du, ich sag dir lieber keinen Wert, weil wenn ich das falsch schätze, dann, weißt du hast irgendwie so diesen Verantwortung. Wie viele Zeit wirst du das eigentlich schaffen? Dann wirst du plus minus richtige Schätzung geben, unabhängig davon, wie du das dann verkaufst. Und ich finde es einfach gefährlich, ne? Das ist halt. Aber das ist jetzt gute Frage. Du bist jetzt quasi mit so einer politischen Situation gekommen, die zweite Stammstrecke, das würde doch auch durch irgendeinen Projektleiter veröffentlicht. Das schafft man halt in Drittel der Zeit und alles. Ich bin, vielleicht, jetzt habe ich meinen Bias gefunden. Ich weiß nicht zwar, welche von den 20 das ist, aber ich glaube wirklich, aber vielleicht ist es nur meine falsche Einschätzung, und mir tut es wirklich für alle Leute Leid, die ich kenne, die ich sehr schätze und so weiter. Aber ich verstehe das nicht, warum manchmal die Projektleiter einfach mit Absicht ein Drittel halt von den Schätzungen von erfahrenen Leuten einfach eingeben. Weißt du? Und ich habe schon so häufig erlebt, wo das ganz klar war. Und deswegen sage ich, das ist mein Bias, Christoph, weil ich habe ja diese Aussage getroffen und die Aussage war definitiv Bias. Ich habe ja keine Ansichten in dem, wie zweite Stammstrecke geschätzt wurde. Gar keine. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Ich weiß nicht, welche andere Angebote da waren und so weiter. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Trotzdem habe ich eine Aussage getroffen, dass ich glaube, dass die das gewusst haben, dass es so teuer wird und so lange wird. Das ist mein Bias. Und ich würde das leider bei sehr vielen Projekten, wo ich nachhinein da, sagen wir so, als Architekt dazugerufen wurde und die gesehen hat, ich würde das nachhinein sehr wahrscheinlich bei vielen davon ähnlich sagen. Wo ich sagen würde, ich gehe davon aus, dass der Team richtig geschätzt hat, aber dass die Projektleiter oder ein Manager überstimmt hat. Jetzt habe ich meinen Bias gefunden.
Danach ist man immer schlauer bei es, oder?
Nee, das ist ein Bias, dass ich trotzdem, dass ich den Entscheidungsträger vielleicht zu früh einen Vorwurf mache, ohne dass ich wirklich weiß, wie die Entscheidungen getroffen sind. Also das heißt, dass ich eher halt der nicht glaube, dass es wirklich falsch geschätzt war und andere Sachen. Ich glaube, dass es wirklich gut geschätzt war. Also auch bei der zweiten Chance-Strecke. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie jemand ein Viertel davon einfach schätzen kann. Auch von Zeit, auch von Geld. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, wie das passieren kann. Aber ich habe da gar keine Einblicke, deswegen, da brauchen wir auch keine Schreiben. Ich glaube, bis die mir das erklären, wird es dauern. Aber dadurch, dass ich so viele Softwareprojekte gesehen habe, die genauso ablaufen, würde ich das auch hier so einschätzen.
Na dann. Ich glaube, wir haben ja heute ziemlich Rom eingekreist. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, wo wir ganz viel, ja, einfach jetzt ganz viele Themen parallel angerissen haben. Wenn ihr euch in einem von denen wiederfindet, diskutiert gerne mit uns. Schaut auch gerne euch mal den Post an, bei welchem Bias ihr euch wiederfinden würdet und auf welches Projekt ihr das eventuell übertragen würdet und ob ihr in diesem Zusammenhang auch Hürden oder Herausforderungen in eurem Alltag, im Lernen, in der Projektschätzung oder in der Projektdurchführung gefunden habt. Und dann würde ich sagen, habt ihr noch was zu dem Thema zu sagen? Sonst machen wir es zu und springen in die nächste Kategorie.
Passt von meiner Seite.
Passt. Dann haben wir heute wieder Alltagsprozesse. Best of und Worst Case. Wenn mich nicht alles täuscht, Matusch, bist du dran gewesen?
Ja, ich habe einen guten. Ich habe es mich letzte Mal beschwert und man muss auch einen guten haben. Und zwar durch die Allergie musste ich heute zu meinem Arzt gehen und mir so vorsorglich die Medikamente holen, die man braucht, wenn das schlimm wird. Also es ist jetzt nicht schlimm, aber sollte. Dann will ich die einfach dabei haben. Und ich fand es erstaunlich, einmal zu Arzt gehen, die Versicherungskarte hingeben. Der hat mir nichts ausgedruckt. Der hat mir das einfach nur wieder die Versicherungskarte zur Hand gegeben. Sagt, ja, einfach beim euren Apotheke wieder die Karte abgeben. Und dann habt ihr euer Medikament. Und das habe ich dann bei Apotheke durchgemacht. Gut, manchmal muss ich das bestellen, aber ich finde es einfach cool. Also ich finde es cool, dass es digital mittlerweile geht. Wir haben ja kurz auch mit Daniel schon darüber gesprochen. Es gibt natürlich immer noch halt Verbesserungspotenziale, aber das sind halt nur meine Kleinigkeiten, dass ich mir wünschen würde, dass es direkt irgendwie in App ist oder sowas und ich nicht eine weitere Karte haben muss. Aber von der Erlebnis, der Geschwindigkeit und alles, wie das abläuft, wie das quasi digitalisiert ist, finde ich das wirklich genial, dass ich jetzt nicht 20 Rezepte und sowas haben muss, dass die jetzt nicht irgendwie schauen müssen, dass die das einfach über die Karte alles verlinken. Also ein guter digitaler Prozess, würde ich sagen, im Kontext von Versicherungen, über die ich mich letztes Mal beschwert habe. Das ist ein positiver Prozess, der mich heute in meine schöne Allergiesaison positiv gestimmt hat.
Mega. Cool. Christoph, hast du zu dem Prozess was hinzuzufügen? Also ich finde ihn auch super. Ich finde ihn spannend gerade, dass er doch noch sehr einfach anwendbar ist für alle Altersgruppen. Er noch nicht zu fancy ist, dass man vor verzweifelten Augen steht, wenn man gerade eine gewisse Altersgruppe erreicht. Auch wenn ich jetzt nicht oft beim Arzt bin und da jetzt nicht so viel Berührungspunkte damit habe. Aber ich habe sonst auch noch einen zweiten guten. Dann ist heute diesmal keine Meckerfolge, sondern ich habe noch einen zweiten guten. Wirklich alle meckern immer über die Deutsche Bahn, aber ich muss langsam einfach mal hervorheben, wie cool ich mittlerweile von ich suche Zug, ich buche Ticket, ich komme beim Bahnhof an. Jetzt gehen wir mal von dem Fall aus. ICE ist pünktlich da. Ich setze mich auf meinen Sitz und kann da oben einfach die Zahl eintippen. Hey, ich sitze jetzt in Waggon 7, Platz 42. Ich bin eingecheckt und dich nervt einfach kein Schaffner mehr. Das ist so genial. Es ist einfach von, ich habe das Ticket gebucht, ich sitze im Zug und komme an und ich habe wirklich, sagen wir mal, super wenig Berührungspunkte. Es ist alles digital abgebildet. Es ging schnell, Bezahlung ging super. Reservierung des Sitzplatzes ging super. Ich konnte noch am Sitzplatz einchecken. Der Schaffner weiß, ich habe eine Fahrkarte, ich muss keine Bahncard zeigen. Alles ist, sagen wir mal, kontrolliert und ich fahre legal von A nach B. Von dem, was das vorher manchmal für ein Struggle war, ein Ticket zu kaufen oder ja, dass man jede Stunde genervt wurde, bitte zeigen Sie Ihr Ticket, Ihr Personalausweis und die Bahncard, dass das mittlerweile alles so easy funktioniert, finde ich wirklich extrem cool. Muss ich einfach mal. Und auch diese ganzen Benachrichtigungen, dazu kommt 5 Minuten zu spät, kriegen Sie Ihren Anschlusszug, kriegen Sie Ihren Anschlusszug nicht. Ich habe wirklich in den letzten 10 Monaten so gute Erfahrungen damit gesammelt. Mega.
Also erstens, wäre es mal lieber, ich müsste noch meine Fahrkarte herzeigen. Dafür stellt die Deutsche Bahn sicher, dass sie pünktlich ist. Zweitens, was ich da tatsächlich cool finde, und das ist tatsächlich ein richtiger Mehrwert, weil zum Beispiel das Tickets online kaufen, das ist mindestens 15 Jahre schon möglich und funktioniert seitdem, finde ich, auch schon richtig gut, weil ich das schon mit meiner jetzigen Frau, wie wir noch zusammen waren und Fernbeziehung gehabt haben, hat das schon gut funktioniert. Da war es halt noch so, dass man das Ticket ausdrucken hat müssen, aber so das Online-Kaufen, das haben sie tatsächlich schon gut drauf. Aber was jetzt, weiß nicht, das ist gar nicht mal so alt, 1 oder 2 Jahre vielleicht. Und aufgrund der schlechten Leistung der Deutschen Bahn ist das lebenswert, wenn man tatsächlich eine Verbindung hat, wo man umsteigen muss. Und der eine Zug ist zu spät, also in dem man gerade fährt, dann gibt er dir in der App direkt Alternativvorschläge und du musst nicht selbst suchen. Und das ist, ja, das ist richtig mega. Gold wert. Ja. Also das feiere ich echt, dass das endlich automatisiert ist.
Aber ich habe generell...
Und auch die Flex-Tickets sind wirklich Killer. Also die Kombination aus Flex-Ticket und quasi Vorschlägen für Bahnverbindungen, wirklich
Hammer. Aber ich habe generell das Gefühl, weißt du, obwohl wir glauben, dass es zu langsam ist und wir gerade in dem Kontext von Prozessen und Prozessoptimierung unterwegs sind, dass wir manchmal vergessen, dass doch sehr viele Prozesse immer verbessert werden und digitalisiert werden. Und ob das jetzt von den, wo wir bei Notar waren, Daniel, da einmal online quasi aus 3 Länder und das alles mit diesen eID gemacht haben, Uber, dass jetzt quasi alle Rechnungen einfach digital sind, dann das sind schon sehr viele Prozesse, die man, ich glaube, desto früher wir die quasi als Standard haben, desto früher vergessen wir, dass wir die haben. Und mittlerweile verbessert sich das. Vielleicht nicht mit der Geschwindigkeit, die wir uns wünschen würden, weil wir da viel mehr Potenzial sehen, aber auch das jetzt mit diesen Versicherungen und ich glaube, das ist ja E-Akte oder so, oder digitale Patientenakte oder wie auch immer die alle heißen. Es kommen halt so viele Teile und ja, vielleicht mit unserer kleinen oder großen oder relativen Geschwindigkeit kommen wir irgendwann dazu, dass das alles viel digitaler, viel, viel besser wird, keine Ahnung.
Ja, definitiv. Ich glaube, dem Deutschen gehen würde doch was fehlen, wenn man nicht meckern könnte oder dürfte. Von daher.
Gab keinen Deutschen gehen.
Es ist okay. Von daher, ich glaube, wir machen alle große Fortschritte. Es entwickelt sich alles manchmal schneller, manchmal langsamer. So viel zur Kategorie unserer 2 Alltagsprozesse. Und ich würde sagen, liebe Leute, ganz kurz noch underrated, overrated. Wollt ihr es noch? Ganz schnell ja, durchgrasen.
Underrated. Manchmal ist es besser, einen Schritt nach hinten zu machen und schauen, wie viel wir schon digitalisiert haben. Vielleicht ist es nicht so schlimm, wie wir das manchmal sehen. Ich glaube schon, dass es schon viel da ist.
Matos hat richtig low-hanging fruit heute mitgenommen.
Overrated. YouTube-Videos.
Warte mal, jetzt muss ich hier direkt einhaken. Ich finde es absolut underrated, YouTube-Videos. Mit was für einem krassen Wissensspeicher und was man damit alles lernen kann, in was man sich, für was man alles Lösungen findet oder kreative Ideen, wie man ein Problem lösen könnte. Absolut ja. Killer.
Trotzdem bist du kein Experte, wenn du 2 Videos gesehen hast. So würde ich das overrated das quasi bezeichnen.
Passt. Christoph, deine?
Underrated YouTube-Videos. Nein, underrated die richtigen YouTube-Videos, overrated die falschen YouTube-Videos. Damit ich euch beide befriedige.
Stark.
Top. Dann ja, Leute.
Hallo, hallo.
Ich würde sagen.
Ja, du auch, oder?
Hallo, hallo. Ich habe schon. Ich habe gesagt, quasi die YouTube-Videos, quasi die mir extrem wichtig sind. Bei overrated komplizierte Themen in Podcast-Folgen. Spaß. Keine Ahnung. Hab heute kein overrated. Bin ziemlich happy. Manchmal vielleicht nicht ganz so viel meckern. Von daher würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Ich will eine Sache. Eigentlich brauche ich eine Werbung. Und zwar Ich habe gesehen, dass wir endlich oder dass es endlich möglich ist, für die All About Process Management Konferenz im September Tickets kaufen zu können. Deswegen, liebe Zuhörende, wenn ihr Bock habt, Prozessmanagement, Prozessautomatisierung, Prozessintelligenz oder Mining oder wie man auch es heute nennt und AI in einem gemeinsamen Kontext zu sehen von super vielen coolen Leuten, ja, einfach Erfahrungen, Vorträge zu sehen und eine super Location zu besuchen, geht auf die All About Process Management Konferenz, schaut rein und gleich im gleichen Zuge, wer nicht so lange warten will, jetzt noch im Mai zur Workflow Analytica, wieder auch eine spannende Messe in Berlin. Also von daher die zwei großen Messen im Prozessmanagement-Bereich abgedeckt. Ich glaube, es tut gut, einfach mal unserer Bubble auch eine, wie soll ich sagen, eine gut gemeinte Empfehlung zu geben. Geht hin, sind coole Messen. Liebe Grüße an David und Björn. Ja, das war's. Von daher würde ich sagen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst, Donnerstag ist Prozessphilosophentag. Bis zur nächsten Woche und dann.
Bis tschüss.